Herzlich willkommen zu Follow the White Rabbit, dem Link 11 IT Security Podcast. Wir entführen euch in den digitalen Kaninchenbau der Cybersecurity. In unserem Podcast geht es um mehr als nur um Bits und Bytes. Wir tauchen ein in Themen wie Netzwerksicherheit, Webschutz und Performance, über Angriffsarten und deren Abwehr mit Automatisierung und künstlicher Intelligenz, bis hin zu regulatorischen Auswirkungen auf Unternehmen, Plattformen und Behörden. Aktuell, fundiert und persönlich. Also lasst euch mitnehmen auf eine spannende Reise, um die gar nicht so dunkle Welt der Cybersecurity zu entdecken. Bleibt dran und viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the White Rabbit, dem Link 11 IT Security Podcast. Mein Name ist Lisa Fröhlich, ich bin Unternehmenssprecherin bei Link 11 und ich freue mich riesig, dass ihr heute wieder mit mir zusammen in den digitalen Kaninchenbau Cybersecurity absteigt. Mein heutiger Gast ist Carsten Desler, das ist der CTO von Link 11. Da freue ich mich auch ganz besonders, dass er mal wieder hier im Podcast zu Gast ist. Carsten, schön, dass du da bist. Danke für deine Zeit. Und ja, wir wollen uns heute mal dem Thema widmen, wieso die DDoS-Angriffs-Dinos, wie ich sie immer nenne, immer noch auf Erfolgskurs sind und was es so schwierig macht, diese Form von Cybervorfällen loszuwerden und was eigentlich der Grund ist dafür, dass sie nach so langer Zeit, also fast so alt wie das Internet selbst, immer noch erfolgreich unterwegs sind. Aber bevor wir in die Themen einsteigen, möchte ich Carsten bitten, dich kurz vorzustellen.
Ja klar, sehr gerne. Hi, ich bin Carsten. Ich bin der Co-Gründer und CTO von Link 11. Und ja, ich mache bei uns so ziemlich alles, was mit Technologie und Produkt zu tun hat. Ich habe einen Großteil des initialen Link 11-Codes, den wir verwendet haben, um eben unsere Services bereitzustellen, selber geschrieben. Mittlerweile, glücklicherweise, ist es nicht mehr mein Code. Da gibt es viele andere Kollegen, die daran arbeiten. Aber ja, ich bin zumindest stolz, immer noch so ein paar Zeilen in aktiv deployten Services laufen zu haben.
Ja, prima. Carsten, du hast natürlich entsprechend langjährige Erfahrung und hast die, wie du gerade schon so schön gesagt hast, ja quasi die Link 11 DDoS-Schutzlösung selbst programmiert und gecodet. Jetzt im Hinblick auf die DDoS-Angriffe, die im letzten Jahr, also 2024, ja nochmal wirklich einen Aufwind hatten, beziehungsweise zahlreiche Mitbewerber und auch in unseren eigenen Netzwerkzahlen lässt sich ablesen, dass die DDoS-Angriffe 2024 wieder zugenommen haben und nochmal mehr gewesen sind als 2023. Bei uns im Netzwerk sogar mehr als 100%, also quasi doppelt so viele als letztes Jahr. Wieso gibt es denn immer noch DDoS-Angriffe? Ich frage mich ja immer, die sind schon so alt und werden oft so belächelt als, das machen doch nur Script-Kiddies und das ist doch im Grunde das Einmaleins des Cybersecurity-Kindergartens. Wieso sind die Angriffe denn trotz ihres fortgeschrittenen Alters noch immer erfolgreich? Und ja, vielleicht gibst du uns da mal einen kurzen Abriss, wie deine Meinung dazu ist.
Klar, sehr gerne. Also ich meine, das Naheliegende ist in dem Fall das Wahre. Warum sind die so erfolgreich? Naja, weil sie so erfolgreich sind. Die werden immer noch gemacht, weil man damit nach wie vor eine ganze Menge Chaos produzieren kann und eine ganze Menge Unheil stiften kann.
Funktioniert einfach.
Das ist erstmal so die Basis. Und ja, viele Attacken, wie du richtig schon Script-Kiddies sagst, viele Attacken sind verdammt einfach. Da brauchst keine hohe Komplexität, um sich zu schützen. Aber auch da, was braucht es? Naja, man muss sich halt schützen. Man muss gewisse Dinge tun, damit diese Attacken halt einfach an einem abprallen. Und wenn man das nicht macht, und nach wie vor, wir sind im DDoS-Business, da haben wir natürlich eine ganze Menge Kontakte mit Leuten, die einfach noch nicht so gut geschützt sind und kriegen das immer wieder mit. Naja, dann hat man halt einfach das Problem als Opfer von solchen DDoS-Angriffen. Ob sie jetzt simpel sind oder hochkomplex, spielt keine Rolle. Wenn man nicht geschützt ist, dann reicht eben halt auch simpel am Ende aus, um einen Probleme zu kriegen.
Mhm. Ja, und es ist ja auch so, zumindest ist es meine Wahrnehmung oder das, was ich quasi in unserem Report, also für unseren diesjährigen Report, ja, analysiert habe. Es verändert sich ja auch. Also mal abgesehen davon, dass diese DDoS-Landschaft unheimlich volatil ist. Also es gibt mal sehr, sehr große Attacken. Es gibt Carpet-Bombing, das sind eben kleinere Attacken, die wie feine Nadelstiche Netzwerke malträtieren. Dann gibt es eben sogenannte Slow Lorries. Da werden eben ganz auf eine bestimmte Art und Weise Anfragen adressiert. Also es gibt ja auch unterschiedliche Arten, wie DDoS-Angriffe genutzt werden können, auch auf unterschiedlichen Ebenen. Also es gibt eben Angriffe, die mehr so auf der Netzwerkebene funktionieren, also sogenanntes OSI-Modell Layer 3 und 4. Und dann gibt es eben solche Angriffe, die auf Web-Applikationen oder Webdienste oder überhaupt eben auf Anwenderebene, sprich Layer 7, abzielen. Und mein Eindruck ist, dass sich das schon auch verändert und dass gerade was so die Web-DDoS-Attacken angeht, da sich auch schon abzeichnet, dass da auch immer mehr, sage ich jetzt mal, smarte Attacken unterwegs sind. Hast du da eine Veränderung festgestellt oder gibt es da irgendwelche Trends oder irgendwelche Dinge, wo du sagst, hey, das hat sich im Vergleich zu der Zeit, zu der ich angefangen habe, den Code zu schreiben, bahnbrechend verändert?
Ja, auf jeden Fall. Kann man genauso sagen. Ganz am Anfang, so die ersten, nennen wir sie Layer 7 Angriffe, also Attacken, die tatsächlich ein HTTP-Protokoll sprechen, dementsprechend den Webserver direkt angreifen und am Ende versuchen auszusehen wie normale Besucher, die gab es schon immer. Am Anfang heißt tatsächlich vor 15 Jahren, ein bisschen mehr vielleicht sogar, waren die sehr einfach gestaltet. Das heißt, der Angreifer hat sich nicht so hundertprozentig drauf fokussiert, ein Browser oder einen Besucher 100% nachzuahmen, sondern die waren meistens schon happy, wenn sie einen HTTP-Request so halbwegs syntaktisch korrekt abschicken konnten. Ich erinnere da ganz am Anfang hatten wir zum Beispiel eine der Attacken oder eine der Angreifer, der hatte ein Leerzeichen zu viel. Der HTTP-Requests fangen häufig mit dem englischen Wort get an, groß geschrieben. Get Leerzeichen und dann kommt der Pfad, den man anfragen will und er hat get Leerzeichen, Leerzeichen Pfad gehabt. Ja, ist syntaktisch korrekt, darf man so machen. War halt aber einfach, fällt auf. Ein normaler Browser sendet da nicht zwei Leerzeichen. Dementsprechend konnten wir die sehr einfach mit, wenn nach get zwei Leerzeichen, dann filtert diesen Request raus. Dann mit so einer sehr simplen Logik solche Requests rausfiltern. Das wurde mit der Zeit komplexer, Angreifer sind klüger geworden und mittlerweile gibt es tatsächlich so ein Phänomen, das heißt Headless Browser. Das sind tatsächlich voll funktionale Chrome- oder Firefox-Installationen, die man von der Kommandozeile, also ohne dass jemand klicken muss, können die gesteuert werden und die können tatsächlich alles. Die können JavaScript, klar, die können jetzt nicht erkennen, ob da ein Bild drauf ist und wo man klicken muss, um irgendwie einen Feuerhydranten zu sehen. Auch da gibt es Möglichkeiten, ich in dem Fall jetzt Captchas zu umgehen, aber die können schon sehr viel und viele dieser automatischen Challenging-Methoden, die man als DDoS-Anbieter eben hat, um rauszufinden, ob der Besucher jetzt jemand ist, den man sehen möchte oder auf die Webseite lassen möchte oder nicht. Die sind schwieriger, je mehr Fähigkeiten diese Bots haben. Und das ist auf jeden Fall ein Trend. Die Angreifer, die Bots, werden immer schwieriger von gut und schlecht auseinanderzuhalten. Einfach, weil sie sich viel mehr wie ein richtiger Browser, der einen besucht, aussehen.
Hat es auch was damit zu tun, dass es überhaupt immer mehr Bots im Netz gibt? Also dass einfach die schiere Masse der Bots, die im Netz unterwegs sind, egal ob sie jetzt crawlen, scrapen oder was auch immer diese Bots, auch die guten, machen. Ich habe auf einer Konferenz einem Panel zugehört und da hat einer der Diskutanten gesagt, das Internet wächst pro Monat um 5%. Also wenn ich mir vorstelle, okay, das Internet wächst um 5% und das, was im Internet passiert, wächst um 5% pro Monat, dann möchte ich mir gar nicht ausmalen und die Zahl kann ich mir wahrscheinlich auch gar nicht vorstellen, weil ich aktuell gar nicht weiß, wie viele aktive Bots es aktuell im Internet gibt. Aber ich kann mir vorstellen, dass einfach es natürlich immer schwieriger wird, weil Bots, die auch vielleicht crawlen oder scrapen, also einfach Webseiten durchsuchen, um bestimmte Inhalte zu finden oder indizieren etc. pp. Also da gibt es ja viele verschiedene gute Bots, in Anführungsstrichen, die bestimmte Dinge machen, dass sozusagen da ja auch unterschiedliche Skripte oder Bots unterwegs sind, die sich vielleicht nur in 2, 3 vielleicht Codezeilen oder sowas unterscheiden. Und macht es das schwieriger oder macht es einfach insgesamt den Einsatz schwieriger, weil halt eben die Angreifer auch auf andere Mittel wie zum Beispiel KI etc. pp. Zurückgreifen können?
Ich sag mal sowohl als auch. Also ja, erstmal, es gibt im Internet verdammt viele Bots. Die allermeisten davon sind aber nicht unbedingt negativ. Das heißt, sie sind jetzt nicht explizit an Angriffen beteiligt. Kann man sich selber fragen, ne, ob man die großen, ich nenne es mal AI-Bots oder die eben benutzt werden, um Content zu sammeln, um da große AIs trainieren zu können. entweder aus dem Silicon Valley oder jetzt neu aus China, ob man die jetzt für sich gut findet, ob man die bei sich auf der Webseite haben will. Das sind natürlich relevante Fragen, aber es ist erstmal jetzt de facto kein Angriff. Zumindest kein Angriff, wo man sagen müsste, okay, davor muss ich mich schützen. Ansonsten haben meine anderen Besucher der Webseite ein Problem, indem das die Webseite halt nicht mehr geht. Trotzdem relevante Frage und jemand, ja, der sich vollumfänglich mit, ich sag mal, seinem Web-Content beschäftigt, sollte da eine Antwort drauf haben. Brauche ich, will ich, dass mein Content verwendet wird, um potenziell AI-Bots? Und das ist jetzt nur ein Beispiel von sehr vielen trainiert zu werden. Mhm. Also ja, mehr Bots machen es schwieriger, indem, dass man sich halt einfach um mehr Fragen oder mehr verschiedene Zusammenhänge kümmern muss. Und das ist das eine. Auf der anderen Seite, für Angriffe, wie gesagt, für die allermeisten Angriffe oder für die allermeisten ja, Angreifer, die Webseiten oder Server kaputt machen wollen, reicht was sehr Simples. Für die, die sich schützen, klar, da brauchst du dann mehr, da braucht es Headless Browser, da braucht es, und es, ne, da gibt es einen riesen Rattenschwanz, mit was es alles braucht. Jeder kennt das, denke ich, wenn er auf eine Webseite kommt und dann erstmal da so einen Google-Button sieht, mit Mitte klicken Sie hier, ne, das ist ein Capture. Manchmal muss man danach dann noch ausfüllen, okay, hier sind die folgenden Bilder, wo ist hier ein Hydrant oder wo ist hier eine Straßenlampe. So, das ist am Endeffekt ein Capture. So, was diese Situation halt hergibt, ist, wenn man da das erste Mal auf die Webseite geht, muss man häufig bloß eine einzelne Checkbox klicken und man kommt rein. Ja, das sind Algorithmen, die Google oder auch andere Capture-Anbieter dort verwenden, mhm, um zu klassifizieren, ob ein Benutzer potenziell schlecht ist oder nicht. Ja, und nur wenn ein Benutzer schlecht ist, muss er tatsächlich ein reales Bild-Capture ausfüllen.
Okay.
Und das schlecht, heißt, was Angreifer eben halt auch tun.
Und schlecht, wenn ich da nochmal nachhaken darf, weil das vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern nicht unbedingt klar ist, was ein schlechter sozusagen Website-Besucher ist. Das bedeutet schlecht im Sinne von, die IP-Adresse ist vielleicht nicht koscher oder was ist denn quasi schlecht in dem Sinne als Website-Besucher?
Ja, zum Beispiel, also nicht koscher ist es auch wieder, ne, um es technisch zu beschreiben, die Wahrscheinlichkeit, dass ein einzelner Benutzer oder eine Menge Benutzer hinter dieser IP sitzen und diese Benutzer teilweise etwas Böses im Schilde führen, ne, zum Beispiel indem sie Credit Card Fraud betreiben oder ne, in irgendeiner Form halt Dinge machen, die Google nicht so gut findet. Die haben natürlich ihre Algorithmen geheim. Dementsprechend, man weiß nicht so genau, was da alles mit einfließt, aber es scheint so auszusehen, multiple Browser hinter einzelnen IP-Adressen, die teilweise auch mit unterschiedlichen Sprachen konfiguriert sind. Das sind alles so Signale, die Google nimmt, um zu sagen, hey, diese IP ist jetzt
verdächtig.
Schlecht. Ne, verdächtig schlecht, ja. Kann man alles dazu sagen. Naja, was diese schlechte Klassifikation aber halt auf jeden Fall auslöst, ist, dass man ein Bilder-Capture lösen muss. Wohingegen eben eine gute Klassifikation, da reicht die allermeiste Zeit ein Klick auf die Checkbox. Naja, das heißt aber, als Angreifer habe ich sehr großes Interesse dran, Bots, Clients zu haben, die eine gute Klassifikation von Google zu bekommen.
Exakt.
Eben, damit ich diese Captures entweder sehr einfach umgehen kann oder gar nicht erst sehe. Das heißt, so die, ich sag mal, die Dinge, die ein Angreifer richtig machen muss, um auch geschützte Webseiten anzugreifen, das wird immer komplexer, aber es ist nicht unmöglich. Ja, es ist sehr gut machbar, auch eine gut geschützte Webseite mit einem aktivierten Bot-Management zu crawlen. Einfach, indem der Angreifer ein bisschen mehr Geld ausgibt.
Ja, Geld ist ein gutes Stichwort. Es gibt ja tatsächlich jede Menge DDoS as a Service im Netz. Da muss man ja auch gar nicht ins Darknet absteigen. Wobei, ich folge ja Carsten Maywirth auf LinkedIn und die haben tatsächlich 2024, glaube ich, auch um die 27 oder 30 DDoS-Stresser, also so Booter-Service, wo man eben DDoS-Angriffe quasi administrieren und orchestrieren kann oder kaufen kann, lahmgelegt. Also die sind da schon auch immer sehr, sehr fleißig. Wobei, wenn man hier irgendwie der Hydra einen Kopf abschlägt, wachsen an anderer Stelle zwei nach. Also das ist ja auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, Sisyphus-Arbeit am Ende des Tages. Gleichwohl merkt man das schon auch, wenn solche Aktionen mal auf einmal 30 Stresser down genommen haben, spürt man schon auch in den Zahlen, die wir in unserem Netzwerk sehen, dass da so, ich will jetzt nicht sagen, ein Riesensommerloch entstanden ist, aber das macht sich schon auch bemerkbar, weil natürlich, wie du schon sagtest, die Angreifer ja daran interessiert sind, hochwertige Botnetze zusammenzustellen, die eben nicht verdächtig oder von vornherein schlecht sind. Und das braucht natürlich auch ein bisschen Zeit, auch wenn es sehr, sehr einfach ist, habe ich mir jetzt kürzlich sagen lassen, mit Hilfe von einer bestimmten Webseite, wo eben sämtliche IP-Adressen von öffentlich zugänglichen Geräten im Netz zu finden sind, sich da selbst Botnetze zusammenzubauen. Also da braucht's, glaube ich, gar kein Informatikstudium, sondern nur ein gutes YouTube-Video und im Zweifel die richtigen Kontakte. Und ja, ich finde das tatsächlich sehr, sehr faszinierend, weil neben diesen Veränderungen in der Angriffstaktik, die wir ja auch, wie gesagt, in unserem Netzwerk wahrnehmen und auch immer die Veränderungen ersehen. Wir haben jetzt beispielsweise eine Zeit lang sehr viele Turbo-Angriffe gesehen. Das heißt, die haben innerhalb von kürzester Zeit, haben die ziemlich schnell ihre maximale Schlagkraft sozusagen entwickelt. Und da haben natürlich auf der anderen Seite die Verteidigungsmaßnahmen kaum Zeit zu reagieren. Also da ist es schon erforderlich, dass die Gegenseite auch in Echtzeit in der Lage ist, auf die Angriffe zu reagieren. Was ist denn da so das Wichtigste deiner Meinung nach? Weil abgesehen von diesen, sage ich jetzt mal, vielen, vielen Attacken, die den normalen Traffic imitieren und vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so groß und riesig sein müssen, aber trotzdem in der Lage sind, irgendwie Webserver, Webseiten etc. zu überlasten, gibt's ja immer noch auch super viele so ganz bandbreitenstarke Angriffe. Müssen sich denn da Verteidigungsmaßnahmen unterscheiden oder wirken da quasi dieselben?
Lange Frage, erste kurze Antwort. Unterscheiden die sich? Ja. Müssen die sich unterscheiden? Ja. Für bandbreitenstarke Angriffe gibt es eigentlich nur ein Mittel. Irgendjemand, der mir als Kunde Schutz verkauft, muss mehr Bandbreite zur Verfügung haben, als der Angriff groß ist. Oder in Klammern andere Mechanismen bei sich aktiv haben, die die Traffic-Last für ihn reduzieren. Aber im Endeffekt, wenn eine Attacke mit 10 Gigabit reinkommt und ich selber nur 1 Gigabit als Leitung habe, dann kann ich mein 1 Gigabit super filtern, die anderen 9 Gigabit, die da durch die Leitung wollen, kann ich nicht filtern. Das ist relativ einfach. Das heißt, für großbandbreitige Attacken, ob die jetzt komplex sind oder nicht, spielt da im ersten tatsächlich keine große Rolle, denn die erste Hürde ist, ich brauche mehr als die Attacke, die da reinkommt. Wenn ich mehr habe, dann kann ich mich damit beschäftigen zu filtern. Und ja, es gibt sehr viele sehr einfach gemachte Attacken. Ja, nimmt einfach jemand ein großes UDP, es gibt so verschiedene Protokolle im Internet, der allermeiste Traffic, zumindest war das früher so, ist TCP-basiert. Webseiten waren lange Zeit nur TCP-basiert. Heutzutage ist das nicht mehr ganz so, aber wir nehmen es trotzdem noch so als einfache Erklärung mit. Dazu gibt es UDP-Traffic, eine leicht andere Traffic-Art mit leicht anderen Charakteristika. Die Unterschiede sind im Endeffekt egal, aber UDP-Pakete kann man sehr einfach, sehr schnell schicken, kann man mit Müll füllen und naja, der Angreifer muss sie dann halt in irgendeiner Form verarbeiten oder zumindest erstmal durch seine Leitung durchkriegen. So, wenn ich jetzt einen Webserver betreibe, der nur über TCP erreichbar ist und mir irgendein Angreifer UDP-Traffic schickt, und wie gesagt, Voraussetzung ist, ich habe genug Kapazität, kann ich einfach sagen, ich möchte bei mir kein UDP-Traffic sehen. Mhm. Das können einfache Firewalls, das können die meisten Server, das können meine Provider meistens für mich machen. Insofern ist das sehr einfach zu mitigieren und ich muss nicht viel Hirnschmalz in so etwas stecken. Schlimmer wird's, wenn die Attacken tatsächlich gut gemacht sind, auch die Hochbandbreiten, aber auch so etwas wie Slow-Loris. Slow-Loris ist jetzt so ein Exploit gewesen vor sehr vielen Jahren, das eine bestimmte Verwundbarkeit im Apache-Webserver damals ausgenutzt hat. Die Methode, die dahinter steht, ist die Slow-and-Low-Attacke, einfach mit wenig Verkehr irgendwelche Ressourcenknappheiten auszunutzen, um damit mit sehr wenig Aufwand, sehr wenig Verkehr sehr effektiv zu sein. Und klar, die werden natürlich schwieriger, einfach weil sie, wenn man sich jetzt mit der gesamten Menge an Traffic, ne, die guten Bots, von mir aus die nicht so guten Bots, die einen Content crawlen, die Google-Bots, die Webseite indizieren wollen, plus die normalen Besucher. Ja, wenn man sich diese Menge an Traffic anguckt und analysieren möchte und da eben so die ein, zwei, drei kleinen Slow-Loris oder Low-and-Slow-Attacken rauspicken will, dann ist das natürlich relativ schwierig, die zu finden. Einfach, weil man sehr viel andere Signale darum herum hat. Und da wird es dann halt relevant oder da wird es dann halt interessant. Und da braucht es meistens schon speziellere Technologien, einfach damit man diesen Traffic einfacher analysieren oder einfacher klassifizieren kann, um dann eben eine Aussage treffen kann mit, okay, der Angriffstraffic, der ist jetzt schlimm. Das ist das eine. Das andere ist, Ja, Attacken werden schneller. Das heißt, sie erreichen sehr schnell ihre Maxima. Früher hatte man, ja, ich sag mal, mehrere Sekunden, teilweise
Minuten.
Zweistellige Sekundenanzahl, ja, teilweise Minuten Zeit, bevor Attacken, ich sag mal, eine wirksame Größe erreicht hatten. Das ist heute auch nicht mehr so. Nicht erst im letzten Jahr, sondern auch schon die Jahre davor. Vorher gab es durchaus auch Attacken oder gibt es sehr viele Attacken, die eine Höhe erreichen in einer Zeit, wo eine schnelle Reaktion halt einfach notwendig ist. Und der Mensch, der vielleicht früher ausreichend war, wenn er merkt, oh, die Last auf meinem Webserver steigt, ich aktiviere jetzt irgendwas oder ich schaue durch meine Logs und filtere irgendwas und da brauche ich ein paar Minuten für. Ja, das mag früher ausreichend gewesen sein, das ist es jetzt halt definitiv nicht mehr. Da braucht man irgendetwas, was im besten Fall in Echtzeit reagiert, um ja eben genau diese Klassifizierungsschritte zu machen, um eben genau den bösen Traffic auszuschließen. Ansonsten hat man eine kleine Outage im Best Case. Im Worst Case eine längere Outage, aber ja, je langsamer man reagiert, desto höher ist die Chance, dass es potenziell zu einer Outage kommt. Einfach weil, mehr böser Traffic dahin kommt, wo er nicht sein soll.
Ja.
Zu meinem Webserver in dem Beispiel.
Ja, und das ist ja, also ich meine, die größte Attacke, die wir letztes Jahr gesehen haben, hatte 1,4 Terabit pro Sekunde. Also das ist ja schon, da bewegen wir uns ja schon gar nicht mehr im Gigabit-Bereich. Das ist natürlich auch was, das muss man erstmal abfedern können. Und ich finde ja auch, wie du schon sagst, es sind halt eben verschiedene Mechanismen möglich, weil entweder ich habe Attacken, die über die schiere Masse kommen, oder es mogeln sich, wie du schon sagst, so ein paar unter vermeintlich legitimen Traffic, das ist so dieses Prinzip von, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht und guck, dann muss dann aber genau rausfiltern, welche Bäume ich denn da irgendwie rausziehen muss, damit mein Wald nicht gefährdet ist am Ende des Tages. Und ich finde das in jedem Fall sehr, sehr spannend, weil sich das ja schon auch immer wieder verändert, je nachdem, wie viel Ressourcen da auch reingesteckt werden. Ne? Also es gibt ja mittlerweile auch politische Hackergruppen, die politisch motiviert sind, die so Projekte gestartet haben, wie zum Beispiel Dedosia. Das ist ja im Grunde, ist es ja ein Netzwerk oder da kann sich jeder Privatnutzer, kann da seine Rechenkapazitäten zur Verfügung stellen und kann sich da quasi den Client runterladen und dann wird man entlohnt, zwar nicht fürstlich, aber man wird zumindest entlohnt, wenn man bei der richtigen Bank ein Konto hat, dann kriegt man da quasi seinen Lohn überwiesen, wenn man im Monat XY die meisten Rechenressourcen zur Verfügung gestellt hat. Und gerade wenn ich mir so angucke, wie so die Wachstumszahlen auch im IoT-Bereich sind, wird es ja auch an Rechenkapazität, und Rechenkapazität steigt ja auch, wenn das Internet um 5% pro Monat wächst, muss ja auch irgendwie die Rechenleistung entsprechend wachsen. Und ich glaube, wir sind ja auch noch lange nicht am Ende der Fahnenstange, was Rechenleistung angeht, wenn es mal zu Quantencomputer und Ähnlichem kommt. Also das ist ja jetzt nicht mehr ganz so allzu ferne Zukunftsmusik. Wir bewegen uns da ja schon wirklich stark dazu, und auch die Investitionen, die jetzt gerade irgendwie im Raum schweben. Ich glaube, gestern oder vorgestern habe ich die Headline gesehen, dass irgendwie Elon Musk und Konsortium irgendwie 100 Milliarden für ChatGPT quasi die für OpenAI geboten hat. Und ich dachte so, wow, 100 Milliarden für eine Firma, die offiziell noch nicht einen Cent verdient hat, Respekt und Anerkennung. Also das ist einfach was, das sind ja Summen, die da durch die Welt geistern, die sind ja enorm. Und für all diese Dinge muss es ja Rechenleistung geben. Das heißt aber auch, dass natürlich Angreifer ebenfalls auf bestimmte Rechenleistungsressourcen zugreifen können. Und das wird ihnen an der einen oder anderen Stelle leicht gemacht. Meinst du, das wird nochmal eine Veränderung geben in Zukunft, dass da irgendwie quasi die Schutzmechanismen größer werden, also dass es für Angreifer nicht mehr so einfach wird, auf solche Rechenleistungen zuzugreifen? Also ich denke da an sowas wie Cyber Resilience Act und Security by Design, das soll ja auch eben kommen, dass quasi die Sicherheit von IoT-Geräten schon im IoT-Gerät selbst während des Prozesses der Herstellung gewährleistet wird. Und ich bin nicht ganz so sicher, ob das am Ende des Tages wirklich so umgesetzt wird oder ob es dann eben neue Schlupflöcher gibt. Wie siehst du das?
Ja, also erstmal vorweg, dass sich einzelne Menschen an DDoS-Attacken, Hacktivism, beteiligen, ist nicht neu. Das gab es mit der Service, hieß damit damals Low Orbit Ion Cannon. Das hat Anonymous aufgesetzt, das ging damals, glaube ich, um WikiLeaks, um Firmen, die gegen WikiLeaks etwas hatten, zu DDoSen.
Ah, okay. Also,
das Konzept ist nicht neu, das gibt es schon sehr lang. Ich weiß auch nicht mehr, wann das war, gefühlt.
Das recherchiere ich und pack den Link in die
2010.
Shownotes.
Guck mal, Low Earth Iron Cannon hieß das.
Mach ich.
Naja, auf jeden Fall, das gab's, das gibt's auch weiterhin. Ja, Hacktivism ist relevant, ne, gerade in Zeiten von Krieg. Da bist du natürlich dann so vielleicht schon im State-Sponsored-Bereich, aber nicht nur. Ja, da gibt's halt einfach Macht, die auf andere Macht prallt und die eben halt auch vom Cyberspace nicht nur keine Rücksicht nimmt, sondern tatsächlich halt auch sehr aktiv dort ist. Also ja, das gibt es ganz klar. Erhöhte Rechenleistung, Quantencomputer. Mein Quantencomputer ist so ein Running Gag mit, genau wie Fusionsforschung, ist immer nur 5 Jahre entfernt. Ja, das aber schon seit den 90ern. Ich übertreibe, ne? Aber im Endeffekt, da soll erstmal was kommen. Und selbst wenn die Quantencomputer dann da sind, sind das keine, jetzt haben wir auf einmal alle Rechenleistung der Welt, sondern nee, Quantencomputer sind in bestimmten Dingen sehr gut, in anderen Dingen sehr schlecht. Und ja, es gibt eine bestimmte Form der Kryptographie, die für Quantencomputer mit Abstand leichter zu lösen ist als mit konventionellen Computern. Aber da muss man sich erstmal keine großen Sorgen machen. Wir werden erleben, wann und ob das tatsächlich passiert und was die Auswirkungen sind. Da können wir jetzt nichts machen. Prinzipiell ist die Aussage aber schon, ja, es wird sehr, sehr, sehr viel Geld auf die IT geworfen. Ob das jetzt auf der einen Seite für OpenAI oder künstliche Intelligenz oder das Training von neuronalen Netzen, ob das Geld dahin wandert, da kann man Nvidia und anderen AI-Kartenherstellern oder AI-Training-Kartenherstellern sehr viel Geld in Rachen werfen, um eben seine eigene künstliche Intelligenz trainieren zu können oder eben coole Projekte oder vielleicht auch nicht ganz so coole Projekte aus dem Rüstungsbereich, die eben AI-getrieben besser, stärker, größer gemacht werden. Ne? Also da würde ich auch erstmal aufpassen. Was man aber generell sagen kann, ist ja, was vor, ich sag mal, 5 Jahren noch 1 Terabit an maximaler Kapazität war, ist jetzt halt 5.
Mhm.
Ja, also die größten Attacken, die es im letzten Jahr gab, waren, glaube ich, jenseits von 5 Terabit pro Sekunde.
5,6.
Und da verlässt Und da verlässt man halt dann wirklich den Bereich, den man in irgendeiner Form noch manuell oder selber handeln kann. Ja, 100 Gigabit, ja. 500 Gigabit für große Netzwerke, ja. 1 Terabit vielleicht auch noch, gerade wenn es vielleicht um Video-Streaming geht und sehr viel normale Kapazität angefragt wird, ja. Aber jenseits von 1 Terabit haben halt wirklich die allerwenigsten. Und ich glaube, da reichen wirklich Finger und vielleicht Zehen, um die Menge an Netzwerken, ich sag mal Endkunden/Firmennetzwerke, die halt nicht auf irgendeine Art Netzwerkdienst spezialisiert sind, die das wirklich an Kapazität zur Verfügung haben. Und ja, da scheitern wir dann halt an Hürde 1, wie schon erwähnt. Und das ist absolut problematisch.
Ja. Zum Abschluss, weil die Zeit rennt ja an uns vorbei. Zum Abschluss unserer Podcast-Folge würde mich noch interessieren, wenn du jetzt eine Glaskugel hättest und da reinguckst, wie geht's deiner Meinung nach für die DDoS-Dinos weiter?
Das ist eine gute Frage. Ich sag mal, da habe ich heute schon mehrfach gesagt, stärker, besser, größer, mehr. Ja, also es wird in allen Dimensionen wird's größer werden. Die langsamen oder die Attacken, die jetzt schnell sind, werden nur noch schneller. Die Attacken, die jetzt groß sind, werden nur noch größer. Die Botnetze, die jetzt schon groß sind, werden auch nur noch größer. Denn ja, es gibt Secure by Design und es gibt eine ganze Menge an, ich sag mal, auch gesetzgeberischen Initiativen, um die Situation weltweit besser zu machen. Aber ich sage jetzt mal böse, was interessiert einen kleinen Routerhersteller aus Shenzhen, was in Berlin für Gesetze gemacht werden oder in Europa für Gesetze gemacht werden? Das ist erstmal relativ uninteressant. Und ja klar, es gibt Mechanismen, dass man sagen kann, okay, wenn du nicht zertifiziert bist, dann wird vielleicht auch dein Import nicht zugelassen. Zeig das mal, mach das mal, setz das mal um, dann gucken wir, ob das tatsächlich einen Effekt hat. Meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach, was wir so die letzten Jahre gesehen haben, hat es nämlich leider keinen Effekt. Das ist das eine. Das andere ist, selbst das schützt einen nicht. Es gibt genug, in Anführungszeichen, gute Hersteller, die man namentlich kennt, von denen man vielleicht selber auch was bei sich zu Hause stehen hat, die in die gleiche Falle gelaufen sind, die Standardpasswörter in ihren kleinen Routern drin haben, die Sicherheitslücken in ihren Routern drin haben. Und ja, vielleicht gibt's Updates, hoffentlich gibt's Updates. Für viele gibt es Updates, aber für manche halt nicht. Und schon wieder hat man eine Reihe an Bots, die ein Angreifer problemlos in sein eigenes Botnetz integrieren kann. Also dieser Kampf gegen Windmühlen, diese Sisyphus-Arbeit, dass man halt auf allen einzelnen Komponenten am Endeffekt alles richtig machen muss und der Angreifer eben nur ein oder zwei oder dreimal ein Verfehlen der Verteidiger feststellen hat müssen oder feststellen konnte und dementsprechend eben die Devices hacken konnte. Das ist so und ich glaube, ich befürchte, das wird so bleiben. Dementsprechend, ja, in allen Dimensionen noch ein bisschen mehr.
Ja, vielen Dank. Ich glaube tatsächlich, dass sich die Dimensionen verändern werden in sämtliche Richtungen. Also wenn wir jetzt so an Dreidimensionalität denken, dann geht's wahrscheinlich eher auch in Richtung Vierdimensionalität. Also ja, es wird ja nicht weniger Device verkauft am Ende des Tages. Und es gibt ja auch schon Sick Devices. Und wir hatten jetzt tatsächlich kürzlich auch einen Angriff, wo wir sehen konnten, dass unfassbar alte, nicht alte Geräte, aber Geräte mit Windows XP und so genutzt wurden, um bei dem Angriff quasi teilzunehmen. Und das ist ja schon was, also das heißt ja, dass es da auch Botnetze gibt da draußen, die eben noch, ich will jetzt nicht sagen, auf Windows 3.11 laufen, aber das ist ja durchaus auch möglich, weil viel mehr braucht es dafür ja auch nicht am Ende des Tages, wie du schon gesagt hast.
Natürlich.
DDoS-Attacken sind eben simpel und deswegen sind sie immer noch so erfolgreich, weil sie einfach auch nicht verschwinden und funktionieren. Vielen Dank, Carsten, für deine Zeit, für deine Ausführungen. Ich finde es sehr interessant und sehr spannend. Ich bin, wie gesagt, auch an vorderster Front, wenn es darum geht, rauszufinden, wie es mit den DDoS-Dinos weitergeht. Meiner Meinung nach sind sie nach wie vor auf Erfolgskurs und das wird vermutlich auch noch eine Weile so bleiben. Also ja, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und falls euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Podcast, empfehlt ihn euren Freunden, Familien und Verwandten, Arbeitskollegen, wem auch immer. Und wie immer bleibt mir an dieser Stelle nur sagen, keep calm and get protected. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Und das war es schon mit der Follow the White Rabbit Folge. Wir hoffen, die Episode konnte euch einige wertvolle Erkenntnisse zum Thema Cybersecurity vermitteln. Folgt dem weißen Kaninchen, um keines unserer zukünftigen Abenteuer zu verpassen. Wir werden mit weiteren Experten sprechen, um euch auch in Zukunft wichtige Einblicke anzubieten. Keep calm and get protected.